Kapitel 2. Auftritt Jerry. Wie Pflanzen Glukose produzieren. Pflanzen bekommen einfach nicht genug Anerkennung. Was vielleicht daran liegt, dass sie ihre Heldentaten selten herausposaunen. Wie auch. Doch wenn der Kaktus auf deinem Schreibtisch sprechen könnte, würde er dich mit der Geschichte seiner Vorfahren beeindrucken. Schließlich waren sie diejenigen, die den wichtigsten biologischen Prozess auf Erden erfanden. Die Photosynthese. Vor Millionen Jahren war unser Planet nur ein karger Felsbrocken voller Wasser und Schlamm. Das Leben bestand ausschließlich aus Bakterien und sich windenden Würmern in den Ozeanen. Keine Bäume, keine zwitschernden Vögel und ganz sicher keine Säugetiere oder Menschen. Doch dann spielte sich irgendwo in einer Ecke unseres blauen Planeten, vielleicht dort, wo sich heute Südafrika befindet, etwas Magisches ab. Nach Millionen Jahren voller Versuche und Fehlschläge spross ein winziger Pflanzentrieb aus der Erdkruste, entfaltete ein erstes Blatt und schlug damit ein ganz neues Kapitel in der Geschichte des Lebens auf. Was für eine Leistung! Wie hatte der Trieb das geschafft? Früher ging man davon aus, dass Pflanzen Erdfresser seien und aus dem Boden in ihrer Umgebung entstünden. In den 1640er Jahren machte sich ein flämischer Forscher namens Johann Baptista von Helmund daran, herauszufinden, ob das wirklich stimmte. Er führte einen auf 5 Jahre angelegten Versuch durch, das Weidenexperiment, das der Menschheit zu 2 Erkenntnissen verhalf. Erstens, dass von Helmund ein sehr geduldiger Mann war und zweitens, dass sich Pflanzen nicht aus Erde bilden. Von Helmund pflanzte einen 2,25 Kilo schweren Weidensprössling in einen großen Topf mit genau 90 Kilogramm Erde. In den folgenden 5 Jahren goss er das Bäumchen regelmäßig und schaute ihm beim Wachsen zu. Als die 5 Jahre vergangen waren und ein richtiger Baum entstanden war, nahm von Helmund ihn aus dem Topf und wog ihn erneut. Jetzt war er 76,5 Kilogramm schwer, wog also 74,25 Kilo mehr als am Anfang. Doch noch wichtiger war, das Gewicht der Erde in dem Topf war praktisch gleich geblieben. Das bedeutete, dass die zusätzlichen 74,25 Kilogramm Baum irgendwo anders hergekommen sein mussten. Aber wie bilden Pflanzen dann ihre Pflanzenteile, wenn nicht aus Erde? Zurück zu dem kleinen Trieb, der gerade das Licht der Welt erblickt hat. Nennen wir ihn Jerry. Jerry war der Erste, der auf eine sehr elegante Lösung gekommen war. Er war fähig, nicht Erde, aber Luft in Materie umzuwandeln. Dazu verband Jerry Kohlendioxid aus der Luft und Wasser, aus der Erde, aber nicht die Erde selbst, mit Hilfe der Energie des Sonnenlichts zu einer noch nie dagewesenen Substanz, die er nutzte, um daraus seine Bestandteile aufzubauen. Diese Substanz nennen wir heute Glukose. Ohne Glukose gäbe es keine Pflanzen und kein Leben. Nach dem Weidenexperiment versuchten Scharen von Wissenschaftlern jahrhundertelang zu verstehen, wie die Pflanzen taten, was sie taten. Zu diesem Zweck führten sie Experimente mit Kerzen, vakuumverschlossenen Gläsern und vielen verschiedenen Sorten Algen durch. Die Männer, die das Rätsel schließlich lösten, waren 3 amerikanische Forscher namens Melvin Kelvin, Andrew Benson und James Bassam. Sie tauften den Prozess, für dessen Entdeckung Kelvin 1961 den Chemie-Nobelpreis erhielt, auf den Namen Kelvin-Benson-Bassam-Kreislauf. Die populäre Bezeichnung, wenn es darum geht, Kohlendioxid und Wasser mithilfe von Sonnenenergie in Glukose zu überführen, ist Photosynthese. Ich bin ein bisschen neidisch auf das, was die Pflanzen können. Sie müssen nie in den Supermarkt gehen, sondern erschaffen sich ihre Nahrung selbst. Wenn wir Menschen auch dazu in der Lage wären, könnten wir einfach die Moleküle aus der Luft einatmen, uns in die Sonne setzen und eine cremige Linsensuppe in unserem Magen erzeugen, ohne dafür einkaufen, kochen oder schlucken zu müssen. Ist die Glukose einmal da, kann die Pflanze sie entweder aufspalten, um ihre Energie zu nutzen, oder sie ganz lassen, um sie als Baustein zu verwenden. Und einen besseren Baustein kann man sich nicht wünschen. Glukose ist so klein und flexibel, dass 500.000 Glukosemoleküle in den Punkt am Ende dieses Satzes passen würden. Aus ihr entstehen starre Stängel, nachgiebige Blätter, fein verästelte Wurzeln oder saftige Früchte. So wie sich aus ein und demselben Element, Kohlenstoff, Diamanten und Bleistiftminen herstellen lassen, können Pflanzen aus Glukose ganz verschiedene Dinge bauen. Starke Stärke. Eine der Substanzen, die Pflanzen aus Glukose bilden können, ist Stärke. Eine lebende Pflanze muss jederzeit auf einen Energievorrat zugreifen können. Doch sollte die Sonne einmal nicht scheinen, weil es bewölkt oder dunkel ist, kann keine Photosynthese stattfinden und der Organismus nicht mit der Glukose versorgt werden, die er zum Überleben benötigt. Um dieses Dilemma zu lösen, produzieren Pflanzen tagsüber mehr Glukose, als sie brauchen, und lagern sie für später ein. Das Problem ist, dass es nicht ganz einfach ist, Glukose zu speichern. Sie neigt von Natur aus dazu, in die Umgebung zu entschwinden, wie eine Horde Kinder auf dem Schulhof, wenn die Pause beginnt. Die Kinder flitzen in alle Richtungen davon, völlig unkontrollierbar und unvorhersehbar, doch wenn der Unterricht wieder beginnt, lassen sie sich von den Lehrern zusammenrufen und sitzen dann, größtenteils, still und leise auf ihren Stühlen. Ganz ähnlich verfahren auch Pflanzen mit der Glukose. Sie bauen auf die Unterstützung von kleinen Helfern namens Enzymen, Schulassistenten, wenn man so will, die die Glukosemoleküle zusammenführen und dafür sorgen, dass sie einander an die Hand nehmen. Linke Hand an rechte Hand, linke Hand an rechte Hand, hunderte und tausende Male. Das Ergebnis ist eine lange Kette aus Glukosemolekülen, die nicht mehr in alle Richtungen davonflitzen. Glukose in dieser Form nennt sich Stärke. Und die lässt sich in kleinen Mengen in der gesamten Pflanze speichern, vor allem aber in den Wurzeln. Beete, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Pastinaken, Steckrüben und Yams sind allesamt Wurzeln, die Stärke enthalten. Auch in Samen findet sich Stärke, denn sie liefert die notwendige Energie, damit daraus eine Pflanze erwachsen kann. Reis, Haferflocken, Mais, Weizen, Gerste, Bohnen, Erbsen, Linsen, Sojabohnen und Kichererbsen sind Samen und enthalten deshalb ebenfalls Stärke. Im Klassenzimmer der Stärke herrscht Disziplin, so sehr, dass das Wort von stark abgeleitet ist. Stärke ist wirklich stark, aber das heißt nicht, dass sie nicht flexibel wäre. Mit dem richtigen Werkzeug lässt sie sich auseinanderbauen. Immer wenn Pflanzen Glukose brauchen, schicken sie ein Enzym namens Alpha-Amylase zu den Wurzeln, damit es dort einen Teil der Glukose aus den Stärkeketten löst. Schnipp, schon ist das Glukosemolekül frei und kann als Energiequelle oder als Baustein verwendet werden. Zähe Zellulose. Ein weiteres Enzym, es gibt viele verschiedene, tritt auf den Plan, wenn eine andere Aufgabe zu erledigen ist: die Produktion von Zellulose. Statt die Glukosemoleküle Hand in Hand aneinander zu reihen wie bei der Stärke, verbindet dieses Enzym jeweils eine Hand mit einem Fuß. Die so entstandene Kette wird als Zellulose bezeichnet. Diese Substanz ist so wichtig wie der Mörtel zwischen den Steinen eines Hauses. Sie ermöglicht den Pflanzen, in die Höhe zu wachsen, ohne umzukippen. Die meiste Zellulose findet sich in Stämmen, Ästen, Blüten und Blättern, aber sie ist auch in Wurzeln und Früchten enthalten. Wir Menschen haben schnell eine praktische Nutzanwendung für die Zellulose gefunden. Sie wird seit der Erfindung des ägyptischen Papyrus zu Schreibmaterial verarbeitet. Heute gewinnen wir sie aus Baumstämmen, polymerisieren sie und machen daraus massenweise Papier. Wenn du diese Worte in gedruckter Form lesen würdest, so würdest du ein Buch über Glukose auf Glukose lesen. Flirtige Früchte. Würde man an Glukose lecken, so würde sie süß schmecken. Dennoch überführen Pflanzen einen Teil der Glukose in ein noch süßeres Molekül namens Fructose, das etwa 2,3-mal so süß ist wie Glukose. Diese Fructose konzentrieren sie dann in Früchten, etwa in Äpfeln, Kirschen oder Kiwis, die sie von ihren Ästen baumeln lassen. Der Zweck der Fructose besteht darin, Früchte für Tiere unwiderstehlich zu machen. Und warum wollen Pflanzen, dass Tiere ihre Früchte fressen? Weil sie ihre Samen darin verstecken. Das ist der Schlüssel zur Vermehrung. Pflanzen hoffen, dass die Samen unbemerkt bleiben, bis sie am anderen Ende des Fressers wieder herauskommen. So verbreiten sich Samen in alle Himmelsrichtungen und stellen das Überleben der Pflanze sicher. Ein Großteil der Fructose in einer Pflanze wird auf diese Weise genutzt, aber eine geringe Menge verbindet sich mit Hilfe eines weiteren Enzyms zeitweilig mit Glukose. Das so entstandene Molekül heißt Saccharose. Saccharose dient den Pflanzen dazu, Energie platzsparender zu speichern. Ein Saccharosemolekül ist etwas kleiner als ein Glucose- und ein Fructosemolekül nebeneinander, sodass mehr Energie auf weniger Raum passt. Für Pflanzen ist Saccharose also eine geniale Speicherlösung, aber auch für uns hat sie eine enorme Bedeutung. Wir verwenden sie jeden Tag, allerdings unter einem anderen Namen: Tafelzucker. Stärke, Zellulose, Fructose und Saccharose, die verschiedenen Formen, die Glucose annehmen kann, existieren dank der Photosynthese. Und so bereitete Jerrys elegante Lösung dem Rest des Lebens auf der Erde den Weg.